Mein Thema für heute Morgen heißt so viele Namen. Und ich lese euch den Text mal vor, den ich für heute Morgen rausgesucht habe. Wenn du deine Bibel dabei hast oder ein Handy, was eine Bibel beinhaltet, darfst du gerne mitlesen. Ich lese aus Matthäus Kapitel 1, die Verse 1 bis 17. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Peretz und Serach mit der Tamar. Peretz zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria, Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubbabel, Zerubbabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Azor, Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Mattan, Mattan zeugte Jakob und Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Langweilig, oder? Ich weiß nicht, ob du schon mal dir vorgenommen hast, die ganze Bibel durchzulesen. Und da kommst du dann so an Kapitel, wo du denkst, ehrlich jetzt, kapitelweise irgendwelche Namen, die niemanden interessieren. Aber weißt du was? Gott sagt, siehe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Halleluja, danke. So. Ich finde es total wichtig, dass wir diese Namen wertschätzen. Gott hat es wichtig gefunden, dass die im Neuen Testament oder im Alten drinstehen. Und mir sagt es einfach eins, Gott kennt uns beim Namen. Und egal, ob du dich vergessen fühlst, egal, ob du den Eindruck hast, dass man dich sieht, dass in deinem Leben irgendwie alles richtig geht. Wir haben gerade so ein Lied gesungen, haben wir gedacht, wie gut, dass das Englisch war. Sonst hätten manche von uns vielleicht gar nicht mitgesungen. Führ mich dahin, wo meine Füße nicht mehr stehen können, ehrlich? Amen. Oh ja. Also ich weiß nicht, ob ich da so laut Amen sagen möchte, weil ich habe so den Eindruck, dass viele von uns zurzeit irgendwo sind, wo sie nicht mehr stehen können. Und ich finde es nicht so angenehm. Und dieses Lied, das bezieht sich so ein bisschen auf diese Begebenheit, wo Petrus im Boot ist mit Jesus und es stürmt. Und dann kommt Jesus auf diese hirnverbrannte Idee, zu Jesus zu sagen, sag zu mir, dass ich aussteigen soll, weil Jesus auf dem Wasser läuft. Und Petrus sagt, ich möchte aussteigen. Nochmal, das war nicht im Swimmingpool bei ruhigem Wasser, sondern das war bei Sturm. Und Petrus will das Schiff, was vielleicht noch ein bisschen Sicherheit bietet, verlassen und auf dem Wasser gehen. Und ich habe mir so gedacht, das ist nicht meine Wohlfühlzone. Deine vermutlich auch nicht. Und trotzdem möchte ich mich auf dieses Wagnis einlassen, weil ich weiß, dass Gott nicht nur meinen Namen kennt, sondern er weiß, wo es hingeht, er weiß, wer ich bin, er weiß, was kommt und er lässt mich nicht allein. Und in dem Moment, vielleicht kennst du diese Geschichte, als Petrus plötzlich, anstatt auf Jesus zu schauen, diese Wellen ansieht und plötzlich wird ihm klar, ich Idiot, was mache ich hier eigentlich? Er fängt an zu sinken und Jesus denkt sich nicht, okay, Petrus, ich habe mich in dir getäuscht, da muss ich mir wohl einen anderen Jünger suchen. Sondern er greift ihn bei der Hand und er zieht ihn hoch. Also, kommen wir zurück zu unserem Stammbaum. Warum dieser Stammbaum? Warum steht er überhaupt da? Nun, den ersten Punkt, den habe ich schon angesprochen. Ich glaube persönlich, dass Namen, also nicht nur für die jüdische Tradition und die Abstammung und sowas natürlich wichtig sind, sondern ich glaube, dass Gott schon auch ein geistliches Ziel damit verfolgt hat. Und dass Gott uns damit eben sagen will, ich kenne dich beim Namen. Der Name ist ja sowieso in der hebräischen Kultur was ganz anderes als bei uns. Das hat viel auch mit der Person selber und mit dem Charakter zu tun. So. Aber darauf möchte ich heute noch nicht mal so sehr eingehen. Warum ausgerechnet Matthäus diesen Stammbaum bringt, ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Es gibt noch einen zweiten Stammbaum, den wir im Neuen Testament finden, den finden wir bei Lukas. Und im Stammbaum von Lukas, da kommt oder da wird die Linie nicht über den König David zurückverfolgt. Manche von euch, die sich ein bisschen in Anforschung auskennen, die wissen, dass du, wenn du eine gewisse Breite deines Stammbaums erreicht hast, durchaus verschiedene Wege haben kannst, weil die manchmal dann auch wieder zusammenführen und du kannst eben über andere Wege gehen. Und so gibt es in jedem Stammbaum vermutlich immer mehrere Möglichkeiten, die Linie zurückzuverfolgen. Und Lukas sucht sich eben eine andere Linie raus. Man kann da auch noch tiefer gehende Schlüsse draus ziehen, aber das möchte ich heute noch nicht mal machen. Aber Matthäus, der sucht sich seinen Stammbaum ganz bewusst raus und er möchte mit diesem Stammbaum zeigen, dass Jesus ein Nachkomme des König Davids ist und deswegen einen rechtmäßigen Anspruch auf seinen Thron hat. Und da möchte ich jetzt einen ganz kurzen Exkurs mit euch machen. Der hat eigentlich überhaupt nichts mit der Predigt zu tun, aber in der Vorbereitung hatte ich irgendwie so einen Eindruck, dass wir uns das mal anschauen sollten. Und ich habe euch eine Zusammenstellung mitgebracht, das ist eine Tabelle mit den vier Evangelien. Und vielleicht hilft euch das ein bisschen, wenn ihr euch in den Evangelien zurechtfinden wollt, wo was steht. So, wir haben hier die vier Evangelien. Und in jedem dieser Evangelien wird Jesus mit einem bestimmten Schwerpunkt dargestellt. Bei Matthäus ist es eben, Jesus ist der König der Juden, der Sohn Davids. Bei Markus wird Jesus dargestellt als Diener beziehungsweise als Opfer. Da ist so der Schwerpunkt, den Markus setzt. Lukas, der hat ganz, ganz viel, da geht es um Personen, die Interaktion von Jesus mit den Leuten. Er stellt Jesus als sehr menschlich dar. So, da geht es um Jesus als den Menschen. Und Johannes, vielleicht erinnert ihr euch daran, wie das Johannesevangelium anfängt. Es beginnt eben nicht mit der Geburt Jesus, sondern da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. So, da geht es um Jesus als Gottes Sohn, als der Göttliche, der zu uns gekommen ist. Und jetzt seht ihr darunter eine Farbe. So, diese Farbe, die hat was zu tun, das ist nun, sagen wir mal, nicht exakte Theologie, aber ich fand es total interessant, hat was zu tun mit der Stiftshütte. In 2. Mose, Kapitel 26, Vers 36, da wird Mose angewiesen, eine Decke zu machen für das Zelt, für die Stiftshütte, für das Zelt der Begegnung, wie das genannt wird. Und da steht Folgendes. Und du sollst eine Decke machen für den Eingang des Zeltes aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand in Buntwirkerarbeit. Also da waren vier Farben drin, blau, Purpur, Scharlach und Leinwand ist weiß. Und diese Farben, die kann man nun auch diesen Evangelien zuordnen. So, Purpur ist die Farbe des Königs. Das Opfer, Scharlach, hat was mit Sünde, mit Blut zu tun. Weiß ist die Farbe des reinen Menschen, wo Jesus quasi als sündloser Mensch hier auf dieser Welt gelebt hat. Und blau ist die Farbe des Himmels, von wo Jesus kam. Und da ist drunter nochmal eine Zeile, da gibt es noch Tiere. Es gibt zwei Bibelstellen, die eine steht in Hesekiel 1 und die andere in Offenbarung Kapitel 4. Und ich lese uns die Offenbarung Kapitel 4 Stelle vor. Da werden vier Gestalten genannt. Die erste dieser Gestalten sah aus wie ein Löwe, Die zweite glich einem Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Und auch da können wir die Evangelisten drin quasi sehen. Und das wurde relativ früh in der Kirchengeschichte auch so gemacht. Und ich habe euch diese Bilder hier quasi mitgebracht. Da gibt es auch ein, also das ist in ganz, ganz vielen Stellen in meiner Heimatkirche in Erzingen, sind die oben im Chor, jedenfalls zwei von den vieren dargestellt. Und ich habe euch ein Bild hier, glaube ich, mitgebracht von einem Buch oder von der Buchseite, wo diese vier Tiere auch dargestellt sind. Kriegt ihr das hin? Genau. Also so eine Buchseite und da ist Jesus in der Mitte und darum seht ihr diese vier Gestalten. Und die erste ist eben ein Löwe, das ist links unten, der Löwe. Der Löwe von Juda steht für Matthäus. So, die zweite, rechts unten ist der Stier, das ist Markus, das Opfertier sozusagen. Dann links oben haben wir den Menschen, das ist Lukas. Und rechts oben haben wir den Adler, nämlich das Göttliche. Und so können wir quasi in jedem dieser Evangelien was erkennen und einen Schwerpunkt sehen. Und für mich war das immer ganz gut, so wenn ich irgendwas in einem Evangelium gesucht habe, dass ich gewusst habe, so, also wenn ich jetzt was suche, wo Jesus als der König oder als die Erfüllung der alttestamentlichen Propheten dargestellt wird, dann suche ich in Matthäus. Wenn ich was suche, wo Jesus als der Sohn Gottes, als der Göttliche dargestellt wird, dann suche ich eher im Johannesevangelium und so weiter. Und bei der Gelegenheit bin ich dann noch auf vier Bibelstellen gestoßen, wo jeweils, und das ist nun auch an Weihnachten, kommt ihr vielleicht auch ab und an mal auf so eine Stelle, wo von einem Spross die Rede ist. Und ich glaube, wir haben das auch noch in der Tabelle nochmal unten in der Zeile mit drin. Und da ist mir aufgefallen, dass es da auch wieder vier Bezeichnungen quasi gibt. Da gibt es einmal den Spross Davids. Die Bibelstellen stehen hier unten dran, die könnt ihr euch gerne nachgucken, nachhören. Jeremia 23,5 oder 33,15. Der Spross Davids, eben der König. Bei Matthäus, da kann man Zacharja 3, Vers 8 zuordnen, wo es heißt, mein Knecht, der Spross. Irgendwie eine seltsame Formulierung fand ich, deswegen ist mir das dann auch irgendwann aufgefallen. In Lukas heißt es, ein Mann, der Spross genannt wird, also finde ich so ganz, ganz auffällige Formulierungen irgendwie. Und dann in Johannes schließlich, da ist der Spross des Herrn und die Bibelstellen Zacharja 6, 12 und Jesaja 4, Vers 2. So. Was ich damit uns einfach mit an die Hand geben wollte, war so ein bisschen erstens uns in der Bibel zurechtzufinden und zweitens, was mich persönlich an der Sache, ob das nun so hundertprozentig zwingend zugeordnet werden muss, das möchte ich noch nicht mal behaupten, aber für mich persönlich hat es einfach mal wieder gezeigt, dass manche Dinge in der Bibel einfach auch kein Zufall sind, dass wir sehen können, wie Gott viele Dinge schon vorbereitet hat und wo wir einfach sehen können, wie Gott so die Fäden zusammenführt und wie Gott auch die Kontrolle hat über das Ganze. So, und Matthäus bringt nun diesen Stammbaum, weil sein Ziel mit seinem Evangelium war, Jesus darzustellen als den König der Juden, als den Nachfahren Davids, der zu Recht auf diesem Thron sitzt. Und deswegen bringt Matthäus diesen Stammbaum. Und jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, dass die typische Formulierung in diesem Stammbaum immer war, und der zeugte den, und der zeugte den, und der zeugte den. Und es gibt vier Generationen, bei denen das anders ist, wo nämlich eine Frau mit reinkommt. Ich lese euch diese Verse nochmal vor. Der erste ist, Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar. Der zweite ist, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Dann kommt Boas zeugte Obed mit der Ruth. Und dann schließlich kommt David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Und jetzt weiß ich nicht, wie gut du dich in der Bibel auskennst und wie viel dir diese Namen schon sagen. Aber ich habe mir diese Geschichten nochmal angeschaut, habe mir diese Personen angeschaut und habe mir gedacht, man hätte jetzt auch andere Frauen nehmen können. Man hätte die Sarah nehmen können. Man hätte die Rebekka nehmen können. Es wären noch andere Frauen da gewesen, die man auch mit Namen gekannt hätte. Und die, sage ich mal, etwas positiver dargestellt werden in der Bibel. Ich möchte euch ein bisschen Hintergründe geben zu diesen vier Frauen. Fangen wir mit Tamar an. Die Geschichte von Tamar finden wir in 1. Mose Kapitel 38. Und jetzt wird es etwas juicy, wie man so neudeutsch sagt. Da kommen ein paar Leute vor, die haben auch seltsame Namen, aber ertragt es mal ganz kurz. Da gibt es einen Mann, der hieß Er. Der hieß wirklich so. Und der war mit der Tamar verheiratet. Und da heißt aber, er war böse und Gott hat ihn relativ früh sterben lassen. Und er war kinderlos. Und jetzt gab es früher die Regel, dass wenn jemand kinderlos starb, dass sein Bruder die Witwe heiraten musste und mit ihr quasi Nachkommen für seinen verstorbenen Bruder zeugen müsste, damit das Erbe quasi nicht verloren geht. Und dieser Mann, dieser Bruder von Er, der hieß Onan. Und jetzt sagst du, ah, kenne ich. Aber das, was du denkst, was da passiert ist, ist da eigentlich gar nicht passiert. Dieser Onan, der wollte seinem Bruder keine Nachkommen schaffen und hat mit der Frau seines Bruders dann eben einen sogenannten Coitus Interruptus praktiziert, um eben eine einfache Form der Verhinderung einer Schwangerschaft eben dafür zu sorgen, dass sein Bruder keine Nachkommen hat. Und das hat Gott auch nicht so wirklich gefallen. Weniger, weil Gott gegen diese sexuelle Praktik ist, als weil er den Sinn dahinter gesehen hat, nämlich, dass dieser Mann sich ganz bewusst geweigert hat, seinem Bruder Nachkommen zu verschaffen. Und dann gab es noch einen dritten Sohn, der nun nach dem Tod von Onan hätte diese Witwe heiraten sollen. Aber der Juda, der Vater, der hat sich gedacht, ich weiß auch nicht, was mit der Frau los ist, aber die Männer sterben alle. Und ich will jetzt nicht meinen dritten Sohn auch noch diesem Risiko aussetzen. Und er hat gesagt, du Tamar, wart mal, bis der alt genug ist und dann werde ich ihn dir geben. Und dann wurde der alt genug und sie hat ihn nicht bekommen. Und dann hat die Tamar die Dinge in die eigene Hand genommen, hat sich als Prostituierte verkleidet und hat sich einen Weg gesetzt. Und als der Juda zurückkam von irgendeinem längeren Ausflug auf die zu den Viehherden, da kam er dort vorbei und fand diese Frau offensichtlich so attraktiv, dass er gesagt hat, lass uns mal ein Schäferstündchen halten. Und weil er nichts zum Bezahlen dabei hatte, hat er ihren Pfand dagelassen, was deutlich zu ihm zurückzuverfolgen war. Also der hat es, oder die Tamar hat es besser angestellt als Martin, der nicht nachgefragt hat, was das für Leute sind und so, sondern die Tamar hat sich ein Pfand geben lassen, dass der auf jeden Fall zurückkommt und seine Schuld begleicht. Und dann ist die Tamar schwanger geworden und dann war der Juda voller Entrüstung, was seine Schwiegertochter sich erlaubt, hier im Haus, in seinem Haus quasi Unzucht zu treiben und mit irgendwelchen fremden Männern zu schlafen und wollte sie hinrichten lassen. Und dann kam die Tamar und hat das Pfand gezeigt und gesagt, der Mann, von dem ich dieses Pfand habe, der ist der Vater des Kindes. Und dann wurde der Juda ganz kleinlaut. Und das ist die Geschichte, wie Tamar in den Stammbaum Jesu kam. Denn dieser Sohn war dann, also es waren Zwillinge, die rauskamen, Peretz und Serach, waren in diesem Stammbaum mit drin. Was für eine Geschichte. Also wenn ich so einen Stammbaum geschrieben hätte, gut, am Stammbaum kann man ja nichts ändern, aber ich hätte es vielleicht nicht unbedingt ausgerechnet die Tamar aufgenommen, oder? Es wird noch besser. Also besser weiß ich nicht, aber das nächste ist die Rahab. Das ist ein Name, der vielleicht noch eher bekannt ist. Rahab, die hat nun keine Prostituierte gespielt, sondern die war wirklich Prostituierte. Die ging diesem ältesten Gewerbe der Welt in Jericho nach. Und als die Spione kamen, da hat sie die Zeichen der Zeit richtig verstanden und hat sie gedacht, okay, wenn meine Stadt jetzt von den Israeliten erobert wird, dann stelle ich mich besser mit den Eroberern gut, hat die Spione versteckt, hat dafür gesorgt, dass die lebend da wieder rauskamen und so. Und anschließend wurde Rahab mit ihrem ganzen Haus quasi gerettet. Sie hatte ein Haus an der Stadtmauer und haben sie dann ein Zeichen vereinbart, damit es auch klar ist, dass diesem Haus nichts passiert. Und offensichtlich hat Nachschon, der Vater von Salmon, der war Sippenoberhaupt des Stammes Juda, wir lesen das in 4. Mose, Kapitel 1, Vers 7. Wir lesen nichts von der Hochzeit, aber offensichtlich hat der diese Rahab geheiratet und offensichtlich wurde sie Teil des Volkes Israels. Und dann schließlich erscheint diese Rahab sogar in Hebräer Kapitel 11 bei den Helden des Glaubens, bei den Vorbildern des Glaubens, erscheint eine Prostituierte. Dann kommt Ruth. Ruth, die kommt bei uns total positiv weg, oder? Ruth ist bei uns auch positiv besetzt. Aber wisst ihr, was Ruth war? Ruth hätte eigentlich niemals in diesem Stammbaum auftauchen dürfen, weil Ruth war aus dem Volk der Moabiter. Und das Volk der Moabiter war von Gott ausdrücklich als potenzieller Ehepartner ausgeschlossen für die Juden. Nun war da eine Hungersnot, eine Familie ist nach Moab gezogen, um zu überleben. Und die Söhne haben dort zwei moabitische Frauen geheiratet, gegen den Befehl Gottes. Und eine davon ist mit ihrer Schwiegermutter anschließend wieder nach Israel gezogen und wurde Vorfahrin, Uroma, glaube ich, von König David. Und dann schließlich Bathseba, die wird noch nicht mal mit Namen genannt, da heißt es nur, und David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Manche von euch kennen diese Geschichte auch. Diese Frau, die hat, als alle beim Kriegführen waren, irgendwo im Feld, hat diese Frau, weil ihr Mann eben gekämpft hat, alleine zu Hause gebadet. Warum die das nun auf dem Dach gemacht hat, wo man sie offensichtlich auch sehen konnte, das weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob man da nur irgendwelche bösen Absichten unterstellen musste oder sowas. Aber jedenfalls, David hat sie dort gesehen, hat sie kommen lassen, hat mit ihr geschlafen. Dummerweise ist sie schwanger geworden. David musste sich überlegen, wie er damit umgeht. Hat ihren Mann zurückkommen lassen von der Front, hat ihm Heimaturlaub gewährt, ganz großzügig. Der Usia, so hieß der, der war allerdings von der ganz edlen Sorte und hat gesagt, ich kann doch nicht zu meiner Frau heimgehen, während meine Kumpels alle im Schützengraben liegen sozusagen. Ich werde quasi hier im Königspalast an der Tür übernachten. Und der Plan von David ging nicht auf. Und für seine Treue und für seinen vorbildlichen Einsatz hat ihn David belohnt. Er hat ihn zurückgeschickt mit dem Befehl, dass man ihn quasi an eine ganz gefährliche Stelle schicken soll. Und wenn er dann den Feind angreift, sollen sich alle anderen zurückziehen, sodass er ums Leben kommt. Richtig cooles Verhalten von König David, um seine eigene Sünde zu verstecken. Jede einzelne dieser vier Frauen, würde ich mal sagen, hatte eine etwas seltsame Geschichte. Und warum macht Gott sowas? Für mich zeigen diese Geschichten, dass Gott auf krummen Linien, auch das habe ich vor 30, bei mir ist vermutlich ein paar Jahre länger her, mal gehört, auf krummen Linien perfekt gerade schreiben kann. Oder wie es andere formuliert haben, Gott macht aus Mist Dünger. Gott kann mit gescheiterten Existenzen, mit gebrochenen Biografien noch was Gutes machen. Ich habe jetzt die seltsamen Geschichten dieser Frauen angeführt. Wir hätten natürlich genauso gut über die schrägen Geschichten der Männer reden können. Ich fand es bloß auffallend, dass jede einzelne der Frauen, die hier aufgeführt wird, eben, sage ich mal, irgendwie einen Fleck auf ihre Geschichte hat, der zum Teil ja auch gar nicht ihre eigene Schuld war, aber wo wir sagen können, das sind nicht unbedingt so die Leute, die wir in den Vordergrund stellen würden. Aber weißt du was? Gott hat damit kein Problem. Gott hat kein Problem damit, wenn es in deiner Biografie irgendwelche Dinge gibt, auf die du nicht stolz bist, wo du sagst, da habe ich richtig Bockmist gebaut. Gott hat kein Problem mit deinen Fehlern. König David, ich habe mal eine ganze Predigt darüber gehalten und du kannst gerne in unserem Audioarchiv, ich glaube auf YouTube ist sie noch nicht drauf, weil sie früher war, aber im Audioarchiv kannst du gerne mal nach König David suchen. mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass Gott über David sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und wenn du dir die Vita von David anschaust, dann siehst du, der hat so viel Mist gebaut. Der hat diese Geschichte mit der Bathseba, haben wir gerade gehört. Er hat an anderer Stelle einfach Fehler gemacht. Und trotzdem sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es Gott weniger darum geht, was du für Fehler machst, sondern wie du mit diesen Fehlern umgehst. Und wenn du mit diesen Fehlern zu Gott kommst und um Vergebung bittest, dann ist Gott nicht derjenige, der sagt, so jetzt ist vorbei, jetzt, so wie wir es vorher von Petrus gehört haben. Petrus ist auch noch so ein schönes Beispiel. Als Petrus von Jesus darauf angesprochen wird, dass alle ihn verlassen werden und alle fliehen werden, da sagt Petrus, also wenn die anderen gehen, das kann schon sein, aber ich doch nicht. Ich werde auf jeden Fall bei dir bleiben. Und wenn ich mit dir sterben müsste. Kurze Zeit später steht Petrus an diesem Feuer, um sich zu wärmen, während Jesus vor Pilatus verhört wird. Und er wird dreimal darauf angesprochen, dass er doch auch bei diesem Jesus war. Und Petrus verleugnet Jesus dreimal. Jesus hatte ihm das vorher angekündigt. Und als Petrus klar wird, was da passiert ist, da ist er am Boden zerstört. Und das heißt, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und die nächste Begegnung oder eine der nächsten Begegnungen, die Jesus mit Petrus hat, da stellt sich Jesus hin und fragt Petrus und sagt, Petrus, liebst du mich? Er stellt diese Frage dreimal in verschiedener Form, kann ich jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber jedenfalls, er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Er fragt nicht, Petrus, was hast du gemacht? Petrus, du hast mich verraten. Ich habe es doch gleich gewusst, dass du nichts taugst. Ich hätte dich damals versaufen lassen sollen in diesem See. Ich habe doch gewusst, dass das nicht funktioniert mit dir. Er fragt ihn einfach, Petrus, liebst du mich? Und als Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Das gibt Jesus ihm dreimal einen Auftrag. Er sagt, Petrus, weide meine Schafe. Gott ist bereit, mit dir was Besonderes zu tun, Herrlichkeit zu erzeugen, mit deinen Fehlern, mit deiner gebrochenen Existenz, mit all dem, was du an Mist mitbringst. Gott ist bereit, was Gutes draus zu machen. Lass mich noch zu einem anderen Punkt kommen. Wir haben gerade unsere Kinder verabschiedet, die größeren jedenfalls. Ein paar sitzen vielleicht noch hier, die würden sich vielleicht aber nicht mehr als Kinder bezeichnen, ist auch okay. Aber wenn wir an Kinder denken, vor allem an die ganz Kleinen, dann hast du so ein Paket Freude oder vielleicht auch so ein Schreihals, der ständig in die Windeln macht, der stinkt, der nichts auf die Reihe bringt, der einfach nur Arbeit macht und dein Leben ja zur Hölle vielleicht nicht, aber jedenfalls schwierig macht. Und vielleicht sind wir manchmal so, dass wir sagen, oh, was es dir wohl mal wird. Und ich habe mir diese Frage auch mal gestellt. Und ich habe euch hier jemanden mitgebracht. Zu dem kommen wir aber erst nachher. Aber wenn du dir vorstellst, all diese Leute, die hier in diesem Stammbaum genannt worden, die waren alle mal Kinder. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand von diesen Eltern sich mal gedacht hätte, dass Jesus aus diesem Kind was ganz Besonderes macht oder dass sie in diesem Stammbaum vorkommen, dass sie eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und jetzt darfst du dieses Bild zeigen von diesem Kind. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einer Farmersfamilie. Die hatte einige Kilometer außerhalb von Charlotte in North Carolina eine Farm mit Milchkühen. Und sie haben dort relativ gut leben können, hatten einen bescheidenen Reichtum und so. Und der Älteste war William, das ist der hier. William war ein ziemlicher Rabauke. Sein Bruder hatte über ihn gesagt, also er hat sich interessiert für Baseball und für Mädchen. In welcher Reihenfolge, weiß ich nicht. Er hatte, so wurde gesagt, er sah wohl relativ gut aus, hatte öfters Dates mit verschiedenen Mädchen, offensichtlich auch zwei Dates an einem Tag, das kam auch schon mal vor. Und sein großes Hobby war, In Amerika geht sowas und vor allem in den ländlichen Gebieten auf den einsamen Straßen. Sein größtes Hobby war, mit dem Auto vom Papa möglichst schnell um die Kurven zu driften, sodass die inneren Räder abgehoben haben und so. Also er hat schon, sagen wir mal, er war vielleicht kein sehr vorbildlicher Junge. 1934 fand in Charlotte eine Evangelisation statt. Und diese Evangelisation, ich weiß nicht, wer von euch weiß, was eine Evangelisation ist. Manche haben das hier ja noch nie erlebt, dass wir sowas haben. Wir haben sowas früher auch mal gemacht. Ich glaube, die längste Evangelisation, die wir gemacht haben, war eine Woche oder so. Diese Evangelisation dauerte 11 Wochen. 11 Wochen, das sind fast 3 Monate. Und dieser fast 16-jährige Junge hat sich standhaft geweigert, mit seinen Eltern mitzugehen. Und sie haben ihn auch nicht gezwungen. Aber ein Nachbarsjunge, in Anführungszeichen, der war 25, der hat mit seinem Pickup Leute aus der Nachbarschaft eingesammelt. Und der hat immer wieder bei diesem William angeklopft und hat gesagt, komm doch mit, da kommen echt Tausende von Leuten zusammen. Du solltest dir das echt mal angucken. Und dann schließlich gab es einen Aufruhr, weil der Prediger behauptet hat, dass an der Schule, an der William auch war, Unzucht passieren würde. Und da kamen dann auch viele Schüler und unter anderem wollte William dann auch mal sehen, was es damit auf sich hat. Und kam dann hin und war dann irgendwie auch angesprochen und auch wenn er aus einer gläubigen Familie kam, ja, er hat sich jedenfalls gewehrt. Dann hatte der Prediger die unangenehme Eigenschaft, die Leute immer anzuschauen und mit dem Finger auf sie zu zeigen. Daraufhin hat er beschlossen, weißt du was, ich gehe einfach in den Chor, dann sitze ich hinter dem Prediger, dann kann er mich nicht mehr angucken. Hat alles nichts geholfen. Ich weiß nicht, wie lange das ging, aber nach einigen Tagen oder vielleicht auch Wochen war er an dem Punkt, wo er gesagt hat, ich kann mich dem Anspruch, den Gott hier an mich stellt, nicht mehr verweigern. Und er hat sich entschieden. Die eigentliche Entscheidung hat dann zu Hause stattgefunden, wie auch immer, und naja, er hat sein Leben geändert, er hat angefangen zu studieren, war vorher mit der Schule, hat das nicht so gehabt, aber dann hat er Theologie studiert, wurde Pastor und im Alter von 99 Jahren ist er dann schließlich gestorben und zu dieser Zeit hatte er in 185 Ländern zu über 200 Millionen Menschen gesprochen. Er hatte Einfluss auf alle US-Präsidenten von Dwight Eisenhower. Weiß ich, wer den Namen noch was sagt, sehr, sehr früh bis zu Donald Trump. Man nannte ihn Amerikas Pastor, das Maschinengewehr Gottes oder besser bekannt unter Billy Graham. Das ist Billy Graham bei einer großen Evangelisation mit einem Mann. Ich weiß nicht, ob ihr den seht, ich glaube, das nächste Bild habe ich eine Vergrößerung noch gemacht. Das ist Richard Nixon. Der stand mit Billy Graham bei einer Evangelisation auf dem Podium. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen könnten, dass Olaf Scholz zu einer Evangelisation kommt und dort die Leute begrüßt. Genau. Ich glaube, ihr habt noch eins, wo er von Ronald Reagan irgendeine Präsidentenmedaille bekommt, eine extrem hohe Auszeichnung. Um was es mir geht mit dieser ganzen Geschichte, ist uns einfach zu zeigen, da war ein Junge, der war vielleicht nichts Besonderes, der hat vielleicht sogar seinen Eltern viel Sorge gemacht. Aber am Ende des Tages hat Gott was ganz, ganz Großes aus ihm gemacht. Also, was ich damit sagen möchte, ist, dieser Stammbaum, den Matthäus uns hier vorstellt, der sagt mir einfach, es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt keine Leute, mit denen Gott nichts anfangen kann. Und wenn du den Eindruck hast, aus mir wird nichts oder aus deinen Kindern wird nichts oder keine Ahnung, das ist alles so schwierig. Schau dir die Leute in der Bibel an und lass mal auf dich wirken, dass Gott mit den Leuten alle was anfangen konnte und dass er aus denen alle was machen konnte. Das Wichtige ist nicht, was du mitbringst. Das Wichtige ist, was du zulässt. Jemand hat mal gesagt, also ich muss es jetzt erstmal auf Englisch sagen, da reimt sich das schön. God's greatest concern is not your ability, but your availability. Also Gottes Anliegen oder Gottes Problem mit dir ist nicht deine Fähigkeit, sondern deine Verfügbarkeit. Das Problem ist nicht, was du für Probleme mitbringst, mit deinem Charakter, mit deiner Vergangenheit, mit deiner Unbegabtheit. Wie sagt man das? Also ihr wisst, was ich meine, dass du nichts kannst. Gott beruft nicht die Befähigten, vielleicht hast du den Satz auch schon gehört, sondern er befähigt die Berufenen. Wenn Gott einen Ruf auf dein Leben legt, dann wird er dafür sorgen, dass du die Ausrüstung hast, um diese Berufung auszuüben. Und jetzt habe ich euch noch eine Folie mitgebracht mit 4 Kindern. Die Idee ist nicht von mir, die Idee ist vom Verband Evangelischer Bekenntnisschulen, die Werbung gemacht haben für christliche Schulen. Und das war so ein ähnliches Werbeplakat und ich habe das jetzt einfach mal nachgebaut. Hier sitzen ein Pastor, eine Ärztin, ein Pilot und eine Bundeskanzlerin. Die Berufe waren vermutlich auch andere, ist ja vollkommen egal. Was ich damit uns einfach zeigen wollte, ist, wir sehen Kinder, wir sehen nichts. Jesus, sag mal, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott berufen. So, wir sehen vielleicht einfach Kinder, aber Gott sieht darüber hinaus und er sieht seinen Plan. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir ein bisschen mehr Gottes Blick bekommen auf diese, auf die Kinder oder auf unser eigenes Leben, auf unsere Geschwister, mit denen wir zu tun haben. Und dass wir nicht nur die Probleme sehen und dass eben die Dinge noch nicht so sind, wie sie sein sollten, sondern dass wir die Möglichkeiten sehen, die Gott sieht. Also was können wir mitnehmen aus diesem Stammbaum und aus diesen vielen Namen? Das erste ist, Gott kennt uns alle mit Namen. Das zweite ist, Gott kann aus jedem Leben etwas zu seiner Ehre machen. Egal, was du für Voraussetzungen mitbringst. Das Entscheidende ist nicht, was du mitbringst, sondern was Gott mitbringt. Das dritte ist, das habe ich jetzt vielleicht nicht so deutlich gemacht, aber Gott hat alles unter Kontrolle, dein ganzes Leben. All die Umstände, all das, was dir passiert, Gott hat es unter Kontrolle und Gott behält die Kontrolle über dein Leben. Und das Letzte, wir wissen nicht, was aus unseren Kindern wird, aber lasst uns damit rechnen, dass Gott Großes mit ihnen vorhat. Gabi, das Abend hätte ich jetzt lauter erwartet von dir, aber ist in Ordnung. Ich bete noch mit uns. Und dann können wir uns mit dem Bund beschäftigen, den Gott mit uns schließen möchte. Vater, ich danke dir, dass du uns berufen hast. Und ich danke dir, Herr, dass du uns mit Namen gerufen hast und dass du zu jedem von uns sagst, du gehörst mir, du bist mein. Und egal, ob wir in dieser Garage geboren wurden oder ob wir regelmäßig zu McDonald's gehen und keine Hamburger werden. Egal, wie wir stehen, Herr, du hast deinen Anspruch auf unser Leben klar gemacht. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, auf diesen Anspruch zu reagieren. Und dass du hilfst, Herr, dass wir uns dir zur Verfügung stellen. Dass du uns die Angst davor nimmst, dass du Dinge mit uns machen könntest, die uns nicht gefallen. Und ja, du wirst uns vielleicht ins tiefe Wasser führen, wo wir nicht mehr stehen können, aber du wirst dafür sorgen, dass wir nicht untergehen. Ich danke dir, Herr, dass du mit jedem von uns einen Plan hast, auch mit jedem von unseren Kindern einen Plan hast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, diesen Plan zu sehen und zu sagen, ja, Herr, sende mich. Ich möchte bereit sein. Und wenn du jetzt hier sitzt und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, wenn du sagst, vielleicht fromm aufgewachsen, vielleicht regelmäßig hier in der Gemeinde, aber eigentlich habe ich mit Gott nichts am Hut, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, das zu ändern. Wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und das Abendmahl, das spricht davon, dass Gott uns ein Angebot macht. Dass Gott uns einen Bund anbietet. Und dass er zu uns sagt, ich möchte diesen Bund mit dir schließen. Und wenn du möchtest, kannst du in diesen Bund mit eintreten. Wenn du möchtest, kannst du Ja sagen zu dem Angebot, was Gott dir macht. Und du kannst es, indem du das Abendmahl nimmst, tun. Du kannst es auch tun, indem du hinterher noch ein Gespräch mit jemandem führst, was vielleicht trotzdem zusätzlich noch gut wäre, und einfach ein paar Dinge ausräumst, vielleicht auch vor Zeugen ausräumst. Lass mich lesen, was der Apostel Paulus über dieses Abendmahl geschrieben hat. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Niemand von uns muss den anderen prüfen. Paulus schreibt, wir sollen es selber tun. Wenn du hier sitzt und sagst, alles in Ordnung bei mir, ich habe mein Leben Jesus gegeben, ich möchte ihm nachfolgen, alles bestens, meine Schuld ist vergeben, die Herrschaftsverhältnisse in meinem Leben sind geklärt, wunderbar. Dann lade ich dich ein, an den Tisch des Herrn zu kommen und dieses Mahl mit uns zusammen zu feiern. Wenn du sagst, ich habe einen Anfang mit Jesus gemacht, aber in letzter Zeit sind die Dinge nicht so gut gelaufen. Ich habe mich nicht so verhalten, wie Gott es wollte. Ich bin in eigener Regie gegangen. Ich habe Dinge gemacht, die Gott nicht wollte. Dann nimm dir jetzt die Zeit, die wir gleich haben werden, der Stille. Klär das mit Gott. Sprich es mit ihm an. Lass dir von ihm die Vergebung zusprechen. Und wenn du die Vergebung von einem Menschen zugesprochen haben möchtest, bitten wir dir das auch an. Du kannst gerne hinterher zu einem unserer Seelsorger kommen und vielleicht das eine oder andere auch nochmal persönlich klären. Und dann lade ich dich ein, zum Tisch des Herrn zu kommen, um mit uns zusammen das Mahl zu feiern. Und wenn du Jesus noch nie angenommen hast, wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, ihm nachzufolgen, dein Leben ganz in seine Hand zu geben, dann ist jetzt die Möglichkeit, es zu tun. Jesus ist immer nur ein Gebet entfernt. Während wir jetzt still sind, kannst du mit ihm reden und sagen, Herr Jesus, ich gebe dir alle meine Schuld. Ich gebe zu, dass ich vor dir nicht gerecht sein kann. Und dass ich ein Sünder bin. Aber ich danke dir für deine Vergebung und ich möchte dich einladen in meinem Leben. Sei du mein Herr. Und dann lade ich dich ein, hier nach vorne zu kommen, an den Tisch des Herrn und das Mahl mit uns zusammen zu feiern. Und wenn dir das alles zu schnell geht, dann lass dir Zeit, sprich mit jemandem drüber, versuch die Dinge mit Gott zu klären. Und dann komm zu ihm, bring dein Leben in Ordnung. Empfange neues Leben von ihm und lebe dein Leben mit ihm und dann wird Gott aus deinem Leben was machen zu seiner Herrlichkeit. Lass uns eine Zeit der Stille haben und dann bete ich nochmal für die Gaben.